SWR 2 Forum.
Filtern, prüfen, sperren. Bedroht das neue Urheberrecht die Freiheit im Internet? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Sie sehen das Ende von YouTube gekommen, befürchten den Sieg der Zensur im Netz, ja sogar den Untergang des Internet. Seit Wochen gehen tausende junge Internetnutzer in Stuttgart, Köln und Berlin auf die Straße und demonstrieren gegen die geplante Reform des europäischen Urheberrechts. Am 23. März wollen sie den Protest auf ganz Europa ausweiten. Wenige Tage bevor das EU-Parlament über die Pläne zur Internetregulierung entscheidet. Die sehen vor, dass Plattformen wie YouTube in Zukunft strenger kontrollieren müssen, wer welche Inhalte hochlädt. Videos, Bilder, Musik und ob er dafür die Rechte hat. Was die Jugend aufbringt, freut die Künstler. Sie fordern schon seit langem einen besseren Schutz für ihre Werke im Internet. Wie sinnvoll ist die geplante Reform des Urheberrechts? Ist die Meinungsfreiheit im Netz in Gefahr? Und welche Regeln braucht der digitale Raum? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum. Markus Beckedahl ist Netzaktivist und Chefredakteur des Internetblogs netzpolitik.org. Herr Beckedahl, in deutschen Städten gehen Tausende gegen das neue Urheberrecht auf die Straße. Save the Internet lautet Ihr Schlachtruf, also rettet das Internet. Auch Sie haben bei einer solchen Demo schon mitgemacht. Wovor wollen Sie das Internet retten?
Ich befürchte, wie viele andere Menschen, dass diese EU-Urheberrechtsreform in der derzeitigen Form das Internet, wie wir es kennen, die Art und Weise, wie viele, vor allen Dingen junge Menschen über das Internet kommunizieren, zukünftig radikal verändern könnte. Und zwar nicht zum Guten, sondern eher zum Schlechten. Ich befürchte auch, dass es zu einer größeren Machtkonzentration kommen würde. Das Narrativ der Befürworter dieser Reform ist ja immer, dass man zukünftig besser gegen YouTube und Co. vorgehen könnte. Ich befürchte aber, dass YouTube und Co., diese großen Plattformen, die jetzt schon monopolartige Strukturen im Netz aufgebaut haben, dass die dadurch noch mächtiger werden, weil diese ganze Reform ist sehr auf sie zugeschnitten und viele kleine Plattformen, die nutzergenerierte Inhalte ermöglichen, werden zukünftig nicht zu denselben Rahmenbedingungen mehr mitspielen können und werden möglicherweise das Netz verlassen. Und viele unabhängige Künstler, die jetzt nicht die klassischen Künstler sind, die in Verwertungsgesellschaften beispielsweise organisiert sind, werden zukünftig eine schlechtere Stellung in dieser digitalen Welt haben. Und mit anderen Worten, diese Urheberrechtsreform ist eine Reform für eine alte Medienwelt. Sie zementiert eher alte Strukturen und geht überhaupt gar nicht auf neue Strukturen im Netz ein.
Also eine Reform mit gravierenden Folgen. Professor Dr. Gerhard Pfennig ist Rechtsanwalt und Sprecher der Initiative Urheberrecht, eine Organisation, die die Interessen von rund 140.000 Urhebern und Künstlern vertritt. Herr Pfennig, braucht das Internet unseren Schutz?
Die Künstler brauchen unseren Schutz und alles, was Herr Becker da gesagt hat, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Denn was wir erreichen wollen, ich glaube auch, was die Politiker erreichen wollen, ist, dass in Zukunft die Nutzung von Werken einfacher wird, dass die Nutzer, die heute alle mit einem Bein in der Rechtsverletzung stehen, also die YouTuber, in Zukunft befreit nutzen können, dass die Plattformen Verträge mit den Verwertungsgesellschaften der Rechtsinhaber abschließen, um die Rechte zu erwerben und einen rechtssicheren Upload und Download zu ermöglichen. Aus meiner Sicht ist an dieser Richtlinie nicht alles super. Da haben 28 Staaten dran rumgemixt. Da kommt immer ein bisschen was Komisches raus. Aber ich glaube, das kann wirklich die Grundlage sein für einen vernünftigen Umgang zwischen Nutzern, Rechtsinhabern und Plattformen in der Zukunft.
Mein dritter Gast ist der Wissenschaftsjournalist Peter Welchering. Herr Welchering, können Sie den Ärger der überwiegend jungen Internetnutzer nachvollziehen?
Ja klar, den kann ich durchaus nachvollziehen, wobei manchmal stößt mir dieser Ärger auch auf, weil ich ganz klar sehe, dass Teile dieser jungen Nutzer auch von Google und Co. einfach aufgewiegelt sind und die wollen dann nicht verstehen, dass ich als Urheber nicht von der Reichweite lebe, sondern von Honoraren lebe und dass Google mir diese Honorare beispielsweise auch einfach vorenthält oder Google und Co. Aber insgesamt sehe ich als Urheber eigentlich zwischen allen Stühlen und das ärgert mich noch mehr. Denn Google will eben für die Nutzung meiner Arbeit nicht bezahlen. Die Verleger, die wollen mich mit Artikel 11 und 12 quasi teilenteignen. Mein eigener Journalistenverband, der lässt mich hier hängen, weil er sagt, wir werden Artikel 11 und 12 und 13 zustimmen. Und dann kommt tatsächlich durch so etwas wie diese Upload-Filter, die in der Diskussion sind, die Gefahr der Zensur hier deutlich noch zu tagen. Und insgesamt habe ich einfach das Problem, dass jetzt ich eigentlich nur noch in meinem Autorenstudio sitzen kann und Trübsal blasen kann. weil dieses europäische Urheberrecht sorgt, wenn es ganz schlecht läuft, für Zensur und sorgt für ein Urheberprekariat.
Wir werden gleich über die Details dieses Urheberrechts sprechen, aber lassen Sie uns nur vorher noch mal die Frage stellen, warum dieser Streit gerade so heftig eskaliert. Seit Wochen läuft das Netz Sturm gegen die Unterstützer der Reform. Politiker werden in sozialen Netzwerken als ahnungslose Idioten beschimpft und das ist noch ein mildes Beispiel. Im Gegenzug bezeichnet die EU-Kommission Gegner als Mob. Es wird der Eindruck erweckt, als sei der Protest gegen die Reform von PR-Abteilungen amerikanischer Internetriesen gesteuert, als seien die jungen Demonstranten ahnungslose Erfüllungsgehilfen von Google und Co. Warum dieser aggressive Ton von beiden Seiten?
Ich glaube, dieser aggressive Ton kommt daher, dass die Plattform einfach dieses neue Regime, nämlich dass sie Verantwortung übernehmen sollen, auch für die YouTuber und diejenigen, die Werke hochladen, nicht wollen, weil das Geld kostet. Ist ja gesagt worden, die Plattformen sollen die Berechtigten beteiligen, egal ob die jetzt in einer Verwertungsgesellschaft sind oder nicht. Das müssten sie eigentlich heute schon nach dem geltenden Urheberrecht und sie müssen auch heute schon nach dem geltenden Urheberrecht Werke runternehmen von den Plattformen, wenn die Rechtsinhaber das wollen. Es wird sich für die Nutzer gar nichts verschlechtern, es wird sich nur verbessern. Aber die Plattformen wollen nicht bezahlen und deswegen machen sie diesen Zirkus und treiben die Leute auf die Straße, indem sie sagen, euch wird man euer Internet wegnehmen. Ich sehe das überhaupt nicht so.
Ja, ich sehe das aber genau andersherum und zwar genau diese Art von Rhetorik motiviert sehr viele, vor allen Dingen junge Menschen, erst recht auf die Straße zu gehen, weil viele Menschen, die in einer Remix-Kultur groß geworden sind, die das Internet selbst als Sender nutzen, um mit anderen zu kommunizieren, haben das Gefühl, mit ihren Anliegen hier nicht ernst genommen zu werden. Es wird allen unterstellt, sich von Google und Co. instrumentalisieren zu lassen. Die EU-Kommission hat das alles als Mob erstmal dargestellt. Viele Politiker haben alle, die ihnen geschrieben haben, als Bots dargestellt. Deswegen gehen jetzt wütende junge Menschen, die sich teilweise zum ersten Mal politisch interessieren und engagieren, auf eine Straße und demonstrieren mit den Slogans, wir sind keine Bots, um darauf hinzuweisen, dass sie auch eine eigene Meinung haben, eine eigene Meinung vertreten und diese Meinung bisher in diesem ganzen Prozess so gut wie gar nicht gehört wurde. Dazu kommt natürlich auch noch eine gewisse Ahnungslosigkeit von Politikern. Wenn sich jemand wie Axel Voss, der Berichterstatter des EU-Parlaments, ein CDU-Abgeordneter aus Deutschland, im Rechtsausschuss, im EU-Parlament hinstellt und erklärt, dass zum Beispiel bestimmte Plattformen für nutzergenerierte Inhalte gar nicht betroffen seien, weil dort ja keine professionellen Fotos hochgeladen werden würden, dann fragt man sich, wie viel hat dieser Mensch eigentlich vom Urheberrecht verstanden? Offensichtlich haben viele junge Menschen mehr verstanden, die im Internet schon damit konfrontiert worden sind, dass jedes Foto, was wir machen, ob wir jetzt professionelle Fotografen sind oder nicht, einfach urheberrechtlich geschützt sind und dadurch offensichtlich mehr Plattformen darunter fallen könnten, als Herr Voss als verantwortungsvoller Politiker sich überhaupt darunter vorstellen kann. Und aber das ist ein großes Problem.
Herr Beckedahl, das Handelsblatt nannte Herrn Voss aktuell den meistgehassten Mann im Internet. Letzte Woche hat es eine Bombendrohung gegen ihn gegeben, die Polizei ermittelt. Läuft da der Protest aus dem Ruder?
Also es gab in einem Forum irgendwo eine Drohung gegen ihn. Ich verurteile solche Drohungen, aber davon kann man doch nicht sagen, dass der Protest aus dem Ruder läuft.
Ja, aber Herr Becke, da man kann doch nicht, weil irgendwelche Politiker in Brüssel etwas Bots nennen und sich darüber beschweren, jetzt sagen, die ganze Reform ist schlecht, weil Politiker dumme Sprüche machen. Ich finde, wir müssen zur Sache zurückkommen. Und die Sache ist doch so, was Sie allen immer nicht sagen. Heute schon hat jeder Rechtsinhaber das Recht zu verlangen, dass das, was von seinen Werken hochgeladen wird, von der Plattform verschwindet, egal ob groß oder klein. Der läuft immer in der Gefahr der Rechtsverfolgung, der Unterlassung durch Abmahnanwälte und so weiter. Und das genau will diese Richtlinie ändern. Und ob jemand die Richtlinie gut oder schlecht verkauft, ist zwar ärgerlich, aber das hat doch mit der Sache nichts zu tun. Und deswegen sollten Sie sich nicht über Herrn Voss aufregen und über Leute in der Kommission, die YouTube-Nutzer irgendwie beschimpfen, sondern sollten vielleicht zur Sache zurückkommen und sagen, was haben Sie denn dagegen, dass die Plattformen in Zukunft Verträge mit den Urhebern machen und mit den Rechtsinhabern und vernünftig bezahlen für das, was dort hochgeladen wird. Das ist doch für die Nutzer eine große Erleichterung. Das ist wie bei der privaten Vervielfältigung. Sie dürfen fotokopieren, was sie wollen. Der Kopiergerätehersteller zahlt den Urhebern etwas und der Nutzer ist völlig raus aus der Nummer. Das ist doch eine wunderbare Lösung.
Jetzt lassen Sie uns mal zur Sache zurückkommen. Der Entwurf zur Reform der Urheberrechtslinie vom Februar diesen Jahres umfasst in seiner englischen Fassung insgesamt 80 Seiten und enthält 24 Artikel. Der aktuelle Streit entzündet sich vor allem an einem Punkt, an Artikel 13. Da geht es um die Frage, wer ist zuständig, wenn geschützte Urheberrechte im Internet verletzt werden? Herr Welchering, was genau soll sich da ändern?
Ja, da sollen die Plattformen wie Google und Facebook in die Haftung genommen werden, was ich als Urheber prinzipiell begrüße. Aber das Problem ist, dass da nicht weiter geklärt wird, wie sie in die Haftung genommen werden. Und zum Zweiten, wenn wir über ein Verwertungsmodell reden, also dass beispielsweise Google, Facebook und Co. an Verwertungsgesellschaften zahlen und ein Lizenzmodell abschließen, dann müssen wir natürlich auch Artikel 12 uns noch genauer anschauen. Denn da wird entgegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und entgegen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wieder vorgesehen, dass die Verleger an den Einkünften der Verwertungsgesellschaften mit beteiligt werden. Und dann kommen wir, treten wir noch einen Schritt zurück, wieder zu Artikel 11, was die Verlinkung angeht und was letztlich dann auch ein Leistungsschutzrecht für Verleger im digitalen Bereich angeht. Auch da steht zu befürchten, dass bei einer Umsetzung ich als Urheber teilweise enteignet werde.
Lassen Sie uns mal ganz kurz bei Artikel 13 bleiben, einfach um das auf den Punkt zu bringen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde jemand, wenn jemand geschütztes Filmmaterial auf YouTube hochladen würde, dann müsste der Videodienst es schon sperren, bevor es online geht. Ja, in Zukunft. Und im Moment braucht er das erst, wenn er vom Rechtsverstoß erfährt.
Wo steht ja, und das?
Das Problem dabei
das steht
ist ein technisches.
Nicht in der Richtlinie. Das steht so nicht in der Richtlinie.
Was steht in der Richtlinie?
Nee, dass vorher gesperrt werden muss. Das ist Quatsch, steht nicht drin.
Nein, in der Richtlinie steht, dass man sich um Rechte bemühen muss, aber so wenn beispielsweise es. Bestimmte Rechte nicht geklärt sind und die Plattformen in Haftung genommen werden für alles, was dort passiert, dann werden die Plattformen keine andere Möglichkeit haben, als alles, was nicht lizenziert ist, was nicht gegen eine Referenzdatenbank, wie beispielsweise die GEMA-Datenbank, eine Musikdatenbank irgendwie abgeklärt werden kann, einfach alles zu sperren.
Nein, aber das stimmt ja nicht, das ist falsch. Nur wenn einer sich meldet und sagt, mein Werk steht da oben, nimm es runter. Dann wird es runtergenommen. Es wird nicht alles runtergenommen, was nicht lizenziert ist. Es ist eine falsche Legende, die Sie hier verbreiten.
Ja, also es gibt ja diesen alten juristischen Grundsatz, ein Blick ins Gesetz hilft weiter. Und ich würde sagen, ein Blick in den Entwurf hilft ja auch weiter. Artikel 13 Absatz 1. Unterhalb der zweiten Form dieses Absatzes steht, diese Maßnahmen, wie beispielsweise wirksame Inhaltserkennungstechniken, müssen geeignet und angemessen sein.
Richtig,
und mit angemessen. Mit diesen Inhaltserkennungstechniken, da sind wir dann natürlich bei Techniken eben. Und dann müssen wir darüber diskutieren, welche Techniken wollen wir denn einführen. Und über diese Techniken ist teilweise mit sehr viel technischem Unverstand diskutiert worden.
Ja,
denn da gibt es sehr unterschiedliche
worden.
Techniken und lassen Sie mich das gerade ums Ende bringen. Und dann müssen wir einfach sehen, wenn dann tatsächlich die Diskussion in die Richtung geht, und das haben mehrere Player in dieser Diskussion getan, dass gesagt wird, wir brauchen dann tatsächlich eine Filterung, weil ansonsten das Material gar nicht mehr bearbeitet werden kann. Dann wäre es klug gewesen, hineinzuschreiben, wie diese Techniken ausgestaltet werden müssen, ohne dass eine Zensur stattfinden kann. Oder andersrum gesagt, dass eine Zensur ausgeschlossen wird. Und das ist eben nicht passiert. Das ist ein Fehler dieses Gesetzes.
Bevor wir zu den Techniken kommen, wie das Ganze überwacht werden soll, möchte ich doch nochmal fragen, was heißt das für mich als einzelnen Nutzer? Heißt das, ich muss mir dann in Zukunft keine Sorgen mehr machen, dass ich Post vom Rechtsanwalt bekomme und verklagt werde, wenn ich bei YouTube ein Video hochlade, für das ich möglicherweise nicht die Rechte besitze, weil in solchen Fällen in Zukunft die jeweilige Plattform haftet?
Herr Becker? Ja, so ist es. Wenn Sie nicht kommerziell tätig sind, ist genau das die Folge. Sie sind als Nutzer aus der Nummer raus, während im Augenblick Sie dem Abmahnanwalt ausgesetzt sind, der Ihnen Unterlassung und Schadensersatz auflegen.
Heißt es nicht? Entschuldigung, also natürlich werde ich als Urheber, wenn ich sehe, da hat jemand von meinem Werk einfach Gebrauch gemacht und hat dieses Werk genommen und irgendwo veröffentlicht, werde ich gegen denjenigen, der es getan hat, vorgehen. Ist doch klar.
Das können Sie auch schon. Das machen Sie heute auch nicht. Also die allerwenigsten.
Das mache ich heute auch schon. Natürlich mache ich das.
Das können Sie auch weiterhin machen. Ist ja völlig okay. Niemand kann Ihnen doch Ihr Recht nehmen. Das sollen Sie auch weiterhin können. Aber alle anderen.
Aber dann sagen Sie doch nicht, dass das nicht mehr passiert. Das wird natürlich weiterhin passieren.
Ja, soll doch. Es passiert jetzt und es wird in Zukunft passieren. Das Gesetz ist ja nicht gemacht worden, um die Situation, die wir jetzt haben, nämlich die permanente Rechtsverletzung, noch zu erweitern und die Rechtsverletzung noch zu vergrößern. Das Gesetz ist natürlich gemacht worden, um die Rechtsverletzung zu entschärfen, aber den Urhebern Geld zu besorgen. Darum geht es doch.
Ja, aber Herr Pfennig, Sie widersprechen sich hier die ganze Zeit am laufenden Band. Och, entweder werden jetzt irgendwie Nutzer, die etwas hochgeladen haben, was ihnen nicht gehört, abgemahnt werden können oder nicht. Was
nicht
denn
mehr. Nicht mehr. Die Nutzer sind raus.
Ja, aber Herr Welchering wird dann weiterhin gegen Nutzer klagen wollen.
Ja, er kann es ja auch machen. Sie können doch nicht die Leute enteignen. Sie können auch nicht sagen, in Zukunft darf jeder einen Hollywood-Film hochladen, ohne dass das Studio sich dagegen wehren kann. Natürlich kann es sich weiter dagegen wehren. Niemand kann doch den Urhebern ihre Rechte wegnehmen. Aber die meisten Urheber wollen auf den Plattformen genutzt werden, ihre Werke genutzt werden, aber sie wollen Geld dafür haben. Das ist doch die Logik. Fragen Sie doch mal die Leute rum. Die wollen nur nicht wie bisher hinter ihrem Geld herlaufen mit Anwälten. Die wollen sicher sein, dass YouTube an die GEMA, an die VG Wort und an sonst wen bezahlt und dass sie dann entgolten werden und sich nicht mehr mit den YouTubern rumsetzen wollen. Das wollen die doch nicht mit denen streiten. Das sind doch ihre Fans.
Ja, finde ich, das ist eine etwas unterkomplexe Darstellung. Also als Urheber geht es mir um zwei Dinge. Natürlich will ich auch mein Geld haben, weil davon lebe ich, dass meine Werke bezahlt werden. Aber es geht mir auch, und da kommen wir dann zum Urheberpersönlichkeitsrecht. Es geht mir auch darum, dass ich natürlich bestimmte Verwertungen meiner Beiträge einfach auch nicht haben will. Also beispielsweise, ich mache einen regierungskritischen Kommentar und dieser regierungskritische Kommentar wird dann von einer Mediathek, sagen wir mal, eines öffentlich-rechtlichen Senders einfach weggenommen, von einer rechtsradikalen Gruppe und auf YouTube hochgestellt.
Ja,
das will ich, auch wenn diese Gruppe mir sagt, wir bezahlen nicht dafür, das will ich nicht haben.
Ja, Sie müssen doch, Sie sind doch nicht verpflichtet, die Bezahlung entgegenzunehmen. Sie können immer sagen, dieses Werk darf auf der Plattform nicht erscheinen. Das können Sie auch durchsetzen, heute wie in Zukunft. Niemand will Sie zwangsverpflichten.
Ja, bitte. Prima, dann sind wir uns ja einig. Also was Sie gerade gesagt haben, dass User dann ganz beruhigt sein können, wenn sie sowas hochladen, weil sie nichts zu befürchten haben, ist falsch. Danke.
Nein, der User haftet Ihnen ja nicht, sondern die Plattform haftet Ihnen. Das ist der Unterschied. Der User ist
nach wie vor haften beide. Ja. Entschuldigung, nach wie vor haften natürlich beide.
Naja, also dann gucken Sie mal genau rein. Der User, wenn er nicht kommerziell hochlädt, ist aus der Haftung Ihnen gegenüber raus, weil die Plattform an seine Stelle tritt. Das ist doch die Logik von Artikel 13.
Herr Beckedahl, ist das nicht ein sinnvoller Ansatz? Man entkriminalisiert die Kleinen und nimmt die Großen in die Verantwortung, also ja. Google, Facebook und Co.?
Ja, es ist ein sinnvoller Ansatz. Allerdings ist er meiner Meinung nach nicht richtig gut durchgesetzt worden in diesem Gesetz. Und vor allen Dingen sind auch bestimmte neue Nutzungsformen mit dieser Reform einfach noch nicht angegangen worden, wie beispielsweise Antworten darauf zu finden, dass vor allen Dingen junge Menschen, aber auch ältere Menschen, die länger im Internet mit popkulturellen Bezügen kommunizieren. Das heißt, in ihren Podcasts, in ihren Videos, in ihren Texten wird ausführlich zitiert, möglicherweise manchmal auch mehr als das klassische Zitatrecht, was noch aus einer alten Welt stammt, zulässt. Und die Befürchtung ist, dass zukünftig viele dieser Nutzungsformen so nicht mehr möglich sein werden. Wir hatten zum Beispiel dieses Wochenende auf netzpolitik.org einen schönen Fall zusammengetragen, der unserer Meinung nach nicht mit dieser neuen Reform kompatibel ist. Und zwar haben sich Studenten einer medienkritischen Untersuchung oder eines Vergleiches auf der einen Seite von der ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt zum Dieselskandal und auf der anderen Seite von dem Komiker oder Satiriker Mario Barth auf RTL seiner Sendung angeschaut, diese verglichen und in einem Video online gestellt. Und unserer Meinung nach wird dann zukünftig eine Plattform dieser Art von Nutzung, die aus meiner Sicht vollkommen legitimiert sein sollte, die sogar von den Machern der Anstalt vom ZDF als besonders gut empfunden wurde, nicht mehr zugelassen. Auf YouTube wäre sie nicht mehr zugänglich.
Warum denn? Wer verbietet das denn? Die Sender verbieten doch nicht, dass ihre Programme auf der Plattform in dieser Weise verarbeitet werden. Die werden den Teufel tun.
Doch,
das ist alles an Haaren herbeigezogen.
Nee, wir haben kein Recht auf Remix.
Warum denn nicht? Sie können doch machen, was Sie wollen, bevor nicht der Rechtsinhaber zur Plattform geht und sagt, die Anstalt wird da zu Unrecht verarbeitet, nimmt die Anstalt runter. Solange die Anstaltsverantwortlichen das nicht beanstanden, läuft das ungehindert über die Plattform, Herr Beckedahl. Sie brauchen sich gar nicht aufzuregen. Sie machen,
es gibt keine Rechtssicherheit.
Türken und die... Ja, Rechtssicherheit. Natürlich gibt es Rechtssicherheit. Solange die Anstalt sich nicht meldet, können die alles machen und sollen das auch machen, was sie wollen.
Ja, was ist, wenn RTL sich meldet mit Mario Barth, weil die das nicht gut finden? Dann wird sofort runtergelöscht.
Das können Sie heute auch, Herr Beckedahl, das können Sie heute erst recht und in Zukunft...
Ja, aber ich bin der Meinung, wir bräuchten ein Recht auf Remix.
Ja, Sie wollen einen freien Blick aufs Mittelmeer. Aber Herr Beckedahl, Sie können doch nicht mit der Urheberrechtsreform der EU jetzt alle Probleme, die manche Netzleute haben, auf einmal erschlagen.
Diese Probleme haben vor allen Dingen Menschen im Netz, die zum Sender geworden sind. Nutzen Sie das Internet als Sender?
ich bin kein Sender, aber ich nutze das Internet. Und ich sage nur, Sie können natürlich tausend Probleme jetzt konstruieren, aber das war nicht das Thema dieser Richtlinie, sondern das Thema dieser
Richtlinie. Ja, das ist genau das Problem, dass ja, das Herr nicht Bitte, das halten, Thema dieser aber, Richtlinie aber, war, weil genau das ist der Grund, warum so viele junge Menschen auf die Straße gehen, weil sie mit ihren Anliegen und ihren legitimen Nutzungsformen, die anders sind als in einer alten Medienwelt, in dieser Reform nicht vorkommen. Und das macht sie so wütend, weil diese Reform gilt für die nächsten 20 Jahre, wenn wir Pech haben. Und die nächsten 20 Jahre wird eine alte Medienwelt zementiert, wo wir eher von dem Gutdünken von Rechteinhabern abhängig sind.
Oh, Herr Becker, dann lassen Sie mal die Kirche im Dorf. Ihr Recht auf Remix war gar nicht Gegenstand dieser Richtlinienberatung.
Niemand hat es vorgetragen. Die Bundesregierung hat es vorgeschlagen. Es hat keine Mehrheit gefunden. Sie können nicht sagen, dass es nicht Teil dieser Debatte war.
Ja, aber Herr Becker, da vieles ist vorgetragen worden. Wir wollten auch ganz andere Lösungen. Ich bin auch nicht derjenige, der hier diese Ergebnisse von 28 juristischen Diensten von 28 Staaten verteidigt. Wir hätten eine viel einfachere Lösung viel besser gefunden, nämlich die der Fotokopiervergütungslösung entspricht, und dann wären alle Ihre Leute raus gewesen. Also ich bin auch nicht derjenige.
Das hätten wir auch okay gefunden.
Ja, aber Herr Becker, da wir beiden haben leider bei diesen 28 Staaten keine Mehrheit gefunden. Und jetzt haben wir eine Richtlinie, und jetzt können wir sagen, weil da drei Pünktchen nicht geregelt sind, finden wir sie ganz schlimm und lassen es alles so, wie es ist. Das ist das Allerschlimmste, so wie es ist. Da kann nämlich jeder sofort immer mit dem Anwalt den YouTuber zur Verantwortung ziehen. Deswegen haben wir jetzt diese Lösung, die muss umgesetzt werden, die ist sehr komplex, ist ja schon gesagt worden. Da muss man sehen, was in der Praxis daraus wird. Die CDU hat ja schon angefangen, darüber zu diskutieren. Aber man kann doch nicht, weil jetzt das Right of Remix da nicht drin ist, Framing ist auch nicht drin, das hätten wir gerne drin gehabt, sagen, das ganze Ding ist für einen Eimer.
Ich sage nicht, das ganze Ding ist für einen Eimer, ich plädiere dafür, dass man nochmal sich Zeit nimmt und beispielsweise diesen Artikel 13 und die sogenannten Upload-Filter nochmal überdenkt, weil meiner Meinung nach werden diese technischen Maßnahmen, die zukünftig dann eingesetzt werden, und zwar viel mehr eingesetzt werden von viel mehr Plattformen, als
Warum
sie das bisher
eigentlich tun,
diese Art von legitimen Nutzungsformen untersagen.
Jetzt müssen wir einen Begriff klären, der schon mehrmals gefallen ist, Upload-Filter. In Zukunft müssen Plattformen, die gemäß der Urheberrechtsreform Lizenzvereinbarung schließen, in Zukunft sich davor schützen, dass Inhalte illegal hochgeladen werden, denn sonst müssen sie Strafe zahlen. Und da kommen diese sogenannten Upload-Filter ins Spiel. Herr Welchering, ein Upload-Filter, das ist eine Software, aber was genau macht die?
Ja, diese Upload-Filter sind ins Spiel gekommen, weil ja Artikel 13 diese Inhaltserkennungstechniken vorgesehen hat. Und da gibt es sehr unterschiedliche Softwarelösungen. Die einfachste Art, so etwas zu machen, liegt darin, dass ein Wasserzeichen mit vergeben wird. Das wird eingebaut in die Datei, in die Video- oder Audiodatei. Und dieses Wasserzeichen wird dann erkannt, wenn ich irgendwohin eine Text-, Audio- oder Videodatei hochlade, und dann wird nachgeschaut, welche Verwertungshinweise liegen denn da in einer Datenbank, und danach kann dir das Portal weiter vorgehen. Diese Wasserzeichen sind nur sehr kurz diskutiert worden in der Europäischen Union, dann waren sie vom Tisch. Dagegen auf dem Tisch lagen in der Diskussion dann andere Upload-Techniken, die beispielsweise mit Prüfsummen arbeiten, wie Google sie auch heute schon einsetzt. Und diese Upload-Filter, die mit Prüfsummen arbeiten, die haben dann das Problem, dass sie eine Prüfsumme über bestimmte Inhalte dieser Dateien errechnen, und dann, wenn sie feststellen, dass bestimmte Dateiinhalte eben mit einer Prüfsumme verwertungsrechtlich geschützt sind, blockieren. Beispiel: von einer Demonstration wird ein Video gemacht, dieses Video wird hochgeladen. Im Hintergrund lief allerdings eine Musik, weil eine Band den Demonstranten eben entsprechend einheizen wollte. Dann erkennt so ein Upload-Filter anhand dieser Prüfsumme, das ist eine urheberrechtlich geschützte Musik. Nach unseren verwertungsrechtlichen, urheberrechtlichen Bestimmungen wäre das für die aktuelle Berichterstattung durchaus zulässig, weil es nur ein sogenanntes Beiwerk ist. Aber das erkennt eben solch ein Upload-Filter nicht. Und dann gibt es in der dritten Abteilung Upload-Filter, die sind ganz furchtbar, vor allen Dingen für Fotos angewandt. Die errechnen aus Bildbestandteilen, Bildfarben und ähnlichem Fotos und wollen dann diese Fotos entweder, weil urheberrechtliche Dinge oder weil unter Umständen befürchtete strafrechtliche Dinge, wie etwa terroristische Propaganda vorliegen, eben nicht hochladen lassen. So einen Fall hatten wir bei Facebook. Bei Facebook war es über längere Zeit nicht möglich, einige Babyfotos hochzuladen, was ich persönlich nicht schlimm finde. Ich finde, Babyfotos haben da nichts zu suchen, aber immerhin. Der Hintergrund, warum Babyfotos nicht hochgeladen werden konnten, war der Facebook-Algorithmus, den Facebook von Microsoft übernommen hat, vermutete dahinter Terrorpropaganda, weil das Taliban-Fotos seien, weil nämlich der Weißanteil an diesen Fotos eben wie bei Taliban-Fotos auch bei Babyfotos sehr hoch ist. Dann haben wir die vierte Abteilung, das sind sogenannte Textfilter. Da werden dann Textdateien auf bestimmte Stichworte gescannt und dann wird es problematisch, weil dann bestimmte Stichworte, die in einer Liste eingetragen sind, das Hochladen verwehren. Also beispielsweise gab es auch bei einigen Plattformen mal Schwierigkeiten, Texte, in denen das Wort Analytik vorkam, hochzuladen. Hatte damit zu tun, weil Analytik pornografischen Inhaltes war. Nämlich der Textfilter hatte erkannt Analytik. Und das war natürlich dann nicht im Sinne der hinterlegten Richtlinie. Das heißt, hier kommt sehr genau darauf an, mit welchen Regeln arbeiten solche Ablauffilter. Was ist die Datenbasis, mit der sie arbeiten? Und dazu haben sich weder der Gesetzgeber auf europäischer Ebene noch die entsprechenden Ausführenden auf nationaler Ebene nach meinem Dafürhalten bisher ausreichend beschäftigt.
Herr Beckedahl, Sie sehen durch Upload-Filter die Meinungsfreiheit bedroht. Warum?
Also ich mache mir Sorgen, dass diese Technologien demnächst flächendeckend überall eingesetzt werden. Und allein das Kernprinzip, dass wenn man etwas hochlädt, alles, was hochgeladen wird, erstmal mit Referenzdatenbanken abgeglichen wird, ist dasselbe Prinzip, wie wir es schon von bestehenden Zensurinfrastrukturen beispielsweise in China kennen. Mit anderen Worten, der Unterschied zu einer Zensurinfrastruktur bei der Ermittlung, ob etwas urheberrechtlich geschützt ist, ist eigentlich nur eine Konfigurationsdatei. Und aus technischer Sicht macht mir das politisch Angst, dass wir hier quasi Begehrlichkeiten wecken mit der Durchsetzung einer solchen Infrastruktur, dass die Sicherheitspolitiker ganz schnell da sind und so etwas auf viele andere Bereiche auch sofort ausweiten möchten.
Man kann aus einer Mücke einen Elefanten machen, das passiert gerade. Was Herr Welchering da alles gesagt hat, das sind alles an den Haaren herbeigezogene Differenzierungen von Filtern, von denen steht in der Richtlinie nichts drin. In der Richtlinie steht sehr viel drin von der Zumutbarkeit der Filterungsanforderungen bzw. der Kontrollanforderungen der Nutzer. Da steht drin, dass die beiden Seiten, nämlich Nutzer und Plattformen, sich zusammensetzen sollen und versuchen sollen, die bestmöglichen Wege zu finden. Und diese Filter dienen nicht dazu, Herr Beckedahl, eine chinesische Kontrollstruktur hier in Deutschland und in Europa einzuführen, sondern sie dienen dazu, tatsächlich Werke, von denen die Nutzer erstmal genau angeben müssen, wie sie aussehen, ob kodiert oder nicht, von Plattformen dann runterzunehmen, wenn die Nutzer das wollen. Das Gleiche haben wir heute schon. Und niemand hat sich bisher auf die Straße gestellt und gesagt, das geltende Internetrecht muss sofort abgeschafft werden, weil da irgendetwas gefiltert werden kann.
Herr Fennig, alles, was wir über die Filter sagen, haben wir heute schon. Das gibt ja, aber, die Kritik
aber
an diesen Systemen,
da, Beckedahl,
gibt es schon seit vielen Jahren.
Aber Herr Beckedahl,
möglicherweise haben Sie das nicht mitbekommen.
Beckedahl,
aber
ja,
beispielsweise ja. YouTube zeigt schon sehr lange, dass die dort eingesetzten Filter, und das sind die intelligentesten Filter, die industriell im Moment eingesetzt werden, weil Google am meisten Geld da rein investiert haben, dass die sehr fehlerhaft arbeiten und sehr häufig schon viele Menschen betroffen worden sind. Übrigens auch Urheber, die ihre eigenen Werke dort hochgestellt haben und die dann davon betroffen waren, erstmal mit dem Google-Support zu klären, dass die eigenen Rechte dort gerade beschnitten werden, weil diese sogenannten Content-ID-Filter diese rausgelöscht haben.
Content-ID, so heißt das System, das YouTube einsetzt. Herr Welchering, wie sicher ist das eigentlich, dass es am Ende auf Upload-Filter hinausläuft? Im neuen Gesetz wird es den Plattformen ja freigestellt, wie sie ihre Inhalte kontrollieren, ob das Menschen machen oder Algorithmen.
Ja, das wird ihnen tatsächlich freigestellt, aber ich stimme da Frau Barley zu. Letztlich wird es bei der Menge ohne ein automatisiertes Verfahren nicht abgehen. Dazu steht ja auch im Artikel 13, dass die entsprechend der verfügbaren Technik gestaltet sein müssen. Und deshalb muss ich dann auch empfänglich sagen, das, was ich gerade gesagt habe, ist die verfügbare Technik. Eine andere Technik für Upload-Filter kenne ich nicht. Also muss ich von der verfügbaren Technik ausgehen und dann eben auf die Gefahren aufmerksam machen. Und die Gefahren sind dann bei solchen Prüfsummen, bei solchen Content-IDs eben sehr hoch, dass Dinge blockiert werden, obschon sie den urheberrechtlichen, den verwertungsrechtlichen Vorgaben entsprechen. Und das ist in der Tat eine Gefahr.
Herr Pfennig, wie groß ist die Gefahr, dass durch Upload-Filter zu viel blockiert wird?
Es wird überhaupt nicht zu viel blockiert. Es kann natürlich passieren, das ist völlig richtig auch vorgetragen worden, wenn es Zitate gibt oder wenn Werke in satirischer Form verändert werden. Wenn ein Filter dieses Werk überhaupt suchen soll, weil ihm der Rechtsinhaber gesagt hat, dieses Werk will ich nicht auf der Plattform sehen, kann es sein, dass da ein solcher Fehler passiert. Das kann ich überhaupt nicht bestreiten. Aber es steht in der Richtlinie auch drin, dass derjenige, dessen Werk zu Unrecht rausgefiltert wurde, sofort verlangen kann, dass es wieder hochgestellt wird. Solche Prinzipien haben wir ja heute schon, nämlich bei der Verfolgung von Hassmails. Da kann es auch passieren, dass die 200 Leute, die bei Facebook sind, und Hassmails aus dem Internet rausfiltern, eine Satire verwechseln mit einer Hassmail und dann kann derjenige, das steht im Gesetz, der sich da zu Unrecht gefiltert fühlt, verlangen, dass er wieder reingestellt wird. Da können Sie drüber lachen, aber das sind Dinge, die in der Praxis passieren und man kann doch nicht sagen, weil 1% fehleranfällig ist, darf man die ganze Technik nicht anwenden. Was für eine Monstertechnik wollen Sie denn haben, die eine völlig fehlerfreie und Satire erkennende und ich weiß nicht was alles Filtertechnik ermöglicht? Dann sagen Sie doch gleich, Sie wollen überhaupt keine Filter, Sie wollen überhaupt kein Urheberrecht im Internet. Jeder soll machen können, was er will. Das ist doch, Herr Beckedahl, das, was Sie eigentlich
wollen. Nein, ich bin selbst Urheber, ich bin Journalist. Im Gegensatz zu Ihnen arbeite ich und verdiene ich mein Geld mit dem Urheberrecht.
Oh, Sie wissen gar nicht, womit ich mein Geld verdiene. Seien Sie mal vorsichtig.
Aber ich möchte ein zeitgemäßes Urheberrecht haben. Und ich glaube nicht, dass diese Technologien selbst, diese 1%, wenn man mal hochrechnet, wie viele Inhalte im Internet hochgeladen werden, wie viel eigentlich 1% darstellt, das ist für mich einfach zu viel.
Und was ist dann Ihre Alternative?
Meine Alternative habe ich eben schon genannt. Wir bräuchten ein Recht auf Remix, was beispielsweise Satire und Remixe vollkommen legalisiert, beispielsweise durch eine Schrankenregelung, die pauschal vergütet ist. Und dann könnte man darüber reden, wie denn bestimmte Sachen runtergenommen werden müssen, beispielsweise durch eine Reform des Notice and Takedowns. Natürlich ist das derzeitige Verfahren, was YouTube einsetzt, nicht das Optimale. Aber ich befürchte auch, dass jetzt diese ganzen Kanonenkugeln oder Schrotflinten,
die auf YouTube verschossen werden,
dass die halt sehr viele andere Plattformen auch treffen werden und wir demnächst nach dieser Reform, wenn sie denn so durchkommt, sehr viele kleine Plattformen haben werden, die nicht unter die Ausnahmeregelung von einem Start-up fallen, sondern länger als 3 Jahre aktiv sind, möglicherweise nicht wirklich kommerziell sind, aber schon als kommerziell gelten, weil man zur Refinanzierung der Serverkosten einen Banner eingebaut hat, einen Werbebanner und deswegen als kommerziell gilt, dass viele Foren beispielsweise, wo viele Menschen einfach Texte miteinander austauschen, dass die alle davon betroffen sein werden, zukünftig mit irgendwem Verträge abzuschließen oder aber diese Upload-Filter zu lizenzieren von Unternehmen wie YouTube, die dadurch noch mächtiger werden.
Aber Herr Beckedahl, die sind doch heute schon den Abmahnanwälten ausgesetzt. Für die kann es doch nur besser werden. Heute schon kann doch jeder die kleinen Plattformen genauso wie die großen Zwingenwerke runterzunehmen. Ist doch gar kein Unterschied. Und die kleinen Plattformen müssen genauso bei Notice und Staydown Filter einsetzen und verhindern, dass die wieder hochkommen.
Wen meinen Sie denn, wenn Sie von kleinen Plattformen sprechen?
Von den gleichen, die von denen Herr Beckedahl spricht. Alle Plattformen sind gleichmäßig betroffen vom geltenden Recht. Und alle Plattformen sind gleichmäßig betroffen vom zukünftigen Recht. Nur im zukünftigen Recht werden kleine Plattformen besser geschützt gegen Kontrollmaßnahmen. Sie kennen doch alle den Artikel 13 auswendig. Das muss ich Ihnen doch jetzt nicht erklären.
Also für mich ist die oder niederschwelligste Technik, sage ich mal, das Wasserzeichen. Und dieses Wasserzeichen lässt sich mit einer Effizienz einsetzen, die solche Falscherkennungen wie die Content-ID, wie diese Prüfsummen sie haben, eben nicht hat. Darüber hinaus ist natürlich immer die Lizenzierung, auch die pauschale Lizenzierung, eine sehr gute Maßnahme. Bei der pauschalen Lizenzierung haben wir dann allerdings wieder ein Problem mit Artikel 12. Weil es geht ja in dieser Urheberrechtsreform nicht nur um Artikel 13, es geht eben auch um Artikel 12. Und Artikel 12 sieht dann entgegen der bisherigen Rechtsprechung eben des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofes vor, dass eben nicht nur Urheber die Einkünfte aus den Verwertungsgesellschaften in entsprechender Weise dann bekommen, sondern dass dann auch wieder die Verleger beteiligt werden. Und das ist einfach eine Teilenteilung.
Zitieren Sie mal bitte korrekt. Artikel 12 sieht vor, dass Verwertungsgesellschaften, in denen die Autoren und die Verleger, wenn sie zusammen drin sitzen, solche Aufteilungen vorsehen können, aber nicht müssen. Da ist überhaupt kein Zwang drin. Und wenn in Deutschland bisher die Verleger und die Autoren in der Aufteilung der Leerkassettenvergütung, der Reprographievergütung untereinander geteilt haben und dafür die Verleger höhere Anfangshonorare bezahlt haben, müssen die das untereinander ausmachen. Niemand zwingt sie dazu, in Zukunft Einkünfte aus Artikel 13 aus dem Internet so zu teilen. Das steht in Artikel 12 nicht drin. Und erzählen Sie das hier bitte keinem.
Natürlich steht das in Artikel 12.
Da steht da nicht drin. Die können, may provide, Member States may provide
Ja, können festlegen.
Und was, aber Sie was heißt das? Nicht. Aber Sie müssen es nicht.
Fällig, Entschuldigung, was heißt das denn dann? Nicht. Was heißt das denn dann in der Faktizität, in dieser Faktizität, in der ich als einzelner Urheber einem Verlag ausgeliefert bin, der mir sagt, und das ist ja schon passiert bei der Übertragung, nachdem der Bundesgerichtshof besprochen hat, dass Verlage mir geschrieben haben, entweder beteiligst du uns jetzt an diesen Ausschüttungen oder aber wir beschäftigen dich nicht mehr. Und das wird natürlich mit Artikel 12 passieren.
Das wissen Sie doch gar nicht. Da können Sie doch im Umsetzungsgesetz tätig werden und verhindern, dass das in Deutschland eingeführt wird. Ich weiß überhaupt nicht, warum Sie hier den Teufel an die Wand malen.
Also es gibt die International Federation of Journalists. Das ist ein globaler Dachverband von über 600.000 Journalisten, der genau davor warnt. Es gibt in Deutschland die
Freischreiber. Das hat er gerade wieder zurückgenommen, diese Warnung. Aber das haben Sie wahrscheinlich nicht zur Kenntnis.
Die Freischreiber haben es nicht zurückgenommen. Aber das hat er auch deshalb zurückgenommen, weil unter anderem mein Verband, in dem ich seit fast 30 Jahren aktiv bin, dies genau nicht gesehen hat und der Hauptgeschäftsführer meines Journalistenverbandes sagte, ihm komme es doch stärker darauf an, dass er ein gutes Verhältnis zu den Verlegern hat, als dass er die Interessen von Urhebern wie mir vertritt.
Also das müssen Sie im Journalistenverband diskutieren und nicht im Radio.
Machen
das
wir,
ist
machen
doch hier
wir.
Nicht unser Thema, dann machen Sie das mal. Aber bringen Sie das doch jetzt hier nicht als Argument gegen diese europäische Richtlinie.
Herr Beckedahl, nee, das ist die Erklärung, warum der internationale Verband das zurückgezogen hat.
Herr Beckedahl, in der CDU, da hat es am Wochenende einen überraschenden Sinneswandel gegeben, noch vor kurzem. Da hat man die Gefahr, die von Upload-Filtern ausgeht, bestritten, hat gesagt, das Gerede von Zensur im Netz, das sei Quatsch. Jetzt plötzlich will man Upload-Filter in Deutschland verhindern. Ein Erfolg Ihres Protests?
Na, das ist eher Kurzschlusspanik vor der Europawahl und eher mit einer drohenden Imageverlust beziehungsweise einer Bekämpfung dieses Imageverlusts erklärbar. Es ist nicht wirklich logisch erklärbar, warum die CDU sagt, wir werden diese Richtlinie, die wir vorangebracht haben, auf EU-Ebene jetzt so, wie sie besteht, durchprügeln, aber keine Panik. Die ganzen schlechten Sachen, die wir da rein verhandelt haben, die werden wir auf nationaler Ebene dann wieder rausnehmen bei einem Umsetzungsgesetz. Das klingt ein bisschen schizophren, ist es auch, aber halt mit diesem Wahlkampfmanöver und der Angst davor, viele junge Menschen als Wählerinnen und Wähler zu verlieren, zu erklären.
Eine schizophrene Situation. Auf europäischer Ebene will die CDU die Reform der Urheberrichtlinie weiter unterstützen, will aber bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht dafür sorgen, dass in Deutschland keine Upload-Filter eingesetzt werden. Herr Welchering, wie will die CDU das schaffen?
Ja, soweit ich das mitbekommen habe, vor allem durch Lizenzierung. Das wäre auch ein Vorschlag, hinter dem würde ich stehen, wenn das denn klappt. Und zweitens hatten wir gerade schon diskutiert, wenn eben dann ich nicht durch Artikel 12 teilenteignet werde.
Aber können Sie mir das mal genauer erklären? Also inwiefern unterscheidet sich das Modell, das die CDU jetzt vorschlägt, von der Reform des Urheberrechts sowie auf europäischer Ebene geplant?
Also, soweit ich den CDU-Vorschlag verstanden habe, wollen Sie auf solch einen Upload-Filter dadurch verzichten, dass genau das passiert, was Herr Pfennig ja auch favorisiert hat, wo ich ihm an diesem Punkt auch zustimme, dass nämlich Lizenzverträge mit den Portalen geschlossen werden. Und durch diese Lizenzverträge gelten dann eben auch die entsprechenden urheberrechtlichen, verwertungsrechtlichen Vorschriften sozusagen als ja mehr oder weniger in Kraft gesetzt und bezahlt, entgeltet. Und damit soll dann eben das so eingenommene Geld entsprechend verteilt werden. Dann kommt es aber eben auf die Verteilung an.
Ja gut, das ist eine Frage dann in der Verwertungsgesellschaft. Aber erstmal sind wir uns doch völlig einig. Ich habe Ihnen ja immer schon gesagt, wir wollten dieses Modell der Privatvervielfältigung auch auf diesen Bereich, zumindest auf den YouTuber-Bereich, nicht kommerziell übertragen. Damit haben die Urheber sich in Brüssel bisher nicht durchgesetzt. Die Richtlinie bietet Spielräume. Und wenn die CDU das bei der nationalen Umsetzung in Form einer derartigen Schranke hindreht, wird niemand was dagegen haben. Das schafft ja Frieden.
Aber wäre so ein nationaler Alleingang beim Urheberrecht sinnvoll?
Das muss man.
Na, das ist eine zweite Frage. Das ist natürlich problematisch, wenn es dann tatsächlich über eben diese Grenzen hinausgeht. Was mache ich dann beispielsweise bei einem Portal in Frankreich? Ja, da haben wir ein Problem.
Das muss man sehen. Das kommt auch darauf an, wie die Länder sich untereinander verständigen, auch wie die Rechtsinhaber sich untereinander verständigen. Aber ich glaube, die gesamte Tendenz der Rechtsinhaber ist doch nicht, Streit zu machen, mit Filtern Stress zu machen, sondern die Tendenz der Rechtsinhaber ist, die Leute sollen die Werke nutzen und sehen, aber die Plattform sollen dafür bezahlen. Und da wird man sich verständigen können. Die Richtlinie, die ist voll von Vorschlägen und Vorschriften, in denen steht, die Rechtsinhaber sollen sich mit den Plattformen verständigen über dies und über das. Alles, was es bisher noch gar nicht gibt, weil die Plattformen sich ja immer geweigert haben, irgendwem zu bezahlen. YouTube hat der GEMA nach 8-jährigen Prozessen irgendwelches Geld rübergeschoben, ohne dass der Vertrag jemals transparent werden durfte, auf Wunsch von YouTube. Und das soll jetzt auf eine vernünftige, faire Basis gebracht werden. Und dann gibt es möglicherweise einen Ausgleich der Interessen.
Ja, bei der Tendenz bin ich ja ganz bei Ihnen, Herr Pfennig. Nur eben bei dieser Tendenz ist es so, wie oft im Leben, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und hier brauchen wir einfach noch einige redaktionelle Änderungen und die müssten mit eingearbeitet werden, damit tatsächlich die Urheber, nochmal Artikel 12, nicht in ein Urheberprekariat gedrängt werden.
Die sind jetzt schon da drin und durch Artikel 12 werden sie sicher nicht reingedrängt. Ich wiederhole mich, wenn Sie Artikel 12 ansehen, Member States may provide, steht da drin. Die Mitgliedstaaten können machen, was sie wollen. Das muss man dann in die Mitgliedstaaten austragen mit dem Gesetzgeber. Wir haben in der letzten Legislaturperiode ein Urhebervertragsgesetz gemacht, das werden Sie auch mitgekriegt haben, das nicht so schlecht war. Insofern hatte ich nicht so große Panik, dass durch diese Richtlinie jetzt ausgerechnet in Deutschland die Urheber total enteignet werden. Die Bundesregierung will das Gegenteil und da würde ich Sie auch erstmal beim Wort nehmen.
Herr Beckedahl, die SPD ist gegen einen nationalen Alleingang bei den Upload-Filtern und fordert da eine europäische Lösung. Aber lässt sich das jetzt noch ändern, so kurz vor der geplanten Abstimmung im EU-Parlament?
Ja, da gibt es verschiedene Aussagen. Es gibt natürlich die Befürworter dieser Reform, die sagen, jetzt kann man überhaupt nichts mehr ändern. Das muss jetzt so abgestimmt werden oder man ist gegen diese Urheberrechtsreform. Die Hausordnung des Europaparlaments lässt aber auch zu, dass man jetzt darüber beschließt, entweder weite Teile einfach anzunehmen und den Rest erstmal zu verschieben oder generell zu sagen, wir finden es wichtig, dass man über Details nochmal nachverhandelt. Wir stimmen jetzt mit einer Mehrheit für diese Nachverhandlung. Dann werden zwar demnächst Wahlen stattfinden, allerdings gibt es im Europaparlament kein sogenanntes Diskontinuitätsprinzip wie im Bundestag. Im Bundestag ist eine Legislaturperiode zu Ende, müssen Gesetze wieder neu gestartet werden. Auf EU-Ebene könnte man dann mit dem neuen EU-Parlament, mit der neuen Zusammensetzung im EU-Rat sich die Zeit nehmen, die dringend notwendig wäre, diese Reform nochmal zu vereinfachen, verständlicher zu machen, Details nochmal besser zu klären und dann abzustimmen, damit wir ein zeitgemäßes Urheberrecht für die nächsten 20 Jahre haben.
Aber Herr Beckedahl, bei den Perspektiven, die wir sehen über die Zusammensetzung des nächsten Europaparlaments, das ist doch eine Verschiebung auf St. Nimmerlein. Das wissen Sie doch auch. Da sollten Sie nicht den Leuten jetzt Sand ins Gesicht schlagen.
Ich würde an dieser Stelle kurz einen Punkt machen und noch einmal Bilanz ziehen. Das Urheberrecht wird, so viel kann man glaube ich sagen, Folgen für uns alle haben, die das Internet nutzen. Die Frage ist nur, wie wird sich das Internet verändern? Wird es ein gerechterer Ort? Werden wir mehr Informationen angeboten bekommen als bisher oder weniger, bessere oder schlechtere? Herr Beckedahl, was meinen Sie?
Ich befürchte, dass durch diese Reform die Machtkonzentration in diesem Netz gestärkt wird. Große Plattformen wie YouTube werden noch mächtiger werden als zuvor. Viele kleine Plattformen werden möglicherweise aus Rechtsunsicherheit oder aber auch aufgrund von fehlenden Ressourcen die Erfordernisse dieser Reform umzusetzen aufgeben. Und das macht mir generell Sorgen. Ich hätte gern ein dezentraleres Netz. Und gerade diese Reform gefährdet diese Tendenzen, dass man beispielsweise auch irgendwann mal Alternativen zu Facebook, zu YouTube aufbauen kann, die offen, frei und datenschutzfreundlich sind. Da muss nämlich nur in diesen verteilten Netzwerken auch mal ein Server seine Finanzierung durch einen Werbebanner finanzieren und dann hat man ein Problem, dass auch diese ganzen Artikel 13 Bestimmungen auf diese Netzwerke zutrifft und hier mindestens Rechtsunsicherheit besteht, die in der Regel dazu führt, dass diese Projekte dann eher aufgegeben werden, als es durchzufechten.
Herr Pfennig, welche Folgen hat das Urheberrecht auf das Netz?
Also erstmal bin ich bei Herrn Beckedahl in diesem Punkt, in dem ich auch aus Sicht der Urheber sagen kann, wir sind interessiert an möglichst vielen, möglichst kleinen Plattformen. Wir finden auch nicht, dass die großen Plattformen gestärkt werden müssen. Wir sehen sie auch nicht gestärkt. Im Übrigen wäre es auch gut, wenn man mal über andere Aspekte der Arbeit reden würde. Das sollte auch der Datenschutzbeauftragte machen. Ich glaube, diese Richtlinie bietet wirklich dadurch, dass sie die Verantwortung verlagert von den Nutzern auf die Plattformen. Eine ganz andere Verteilung der Kräfte. Jetzt können die Plattformen bei den Verwertungsgesellschaften Rechte erwerben. Sie müssen viel weniger kontrollieren. Und sie werden sich mit den Verwertungsgesellschaften, wenn sie guten Willen sind, verständigen können darüber, wie man dieses Netz, was Herr Beckedahl will und was wir auch wollen, so funktionabel macht, dass sowohl die Urheber davon leben können, als auch die YouTuber alles machen können, was sie wollen, inklusive Remix.
Herr Welchering, Sie haben das Schlusswort.
Also Artikel 12 sorgt für eine Teilenteignung der Urheber, Artikel 11 so ein bisschen. Artikel 13 kann dazu führen, dass eine Zensurinfrastruktur flächendeckend im Netz installiert wird. Mit Artikel 14 und 15, die Herr Pfennig zu Recht angeführt hat, habe ich als Urheber dann das Recht, zaghaft darauf hinzuweisen, dass mir auch eine gewisse Information über meine Werke und die Weiterverbreitung dieser Werke zusteht. Alles in allem für Urheber eine Katastrophe.
Filtern, prüfen, sperren. Bedroht das neue Urheberrecht die Freiheit im Internet? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Wissenschaftsjournalisten Peter Welchering, bei Professor Gerhard Pfennig, Sprecher der Initiative Urheberrecht, und bei Markus Beckedahl, Chefredakteur des Internetblogs netzpolitik.org. Durch die Sendung führte Michael Riesel.